Die Reportage. Ein Podcast von BR24.
Anruf bei meiner Freundin in Russland.
Привет!
Ой, привет!
Hi! Lange nicht gehört. Was gibt's Neues?
Wir machen ein bisschen Smalltalk. Dann erzählt meine russische Freundin mir von ihrem Urlaub.
Wir sind dieses Jahr ans Asowsche Meer gefahren. Wir waren zum ersten Mal dort. Ein toller Urlaub.
Ich werde stutzig. Der Urlaubsort am Asowschen Meer liegt direkt an der Ukraine. Vom Strand aus kann man die Raketen hören. Meine Freundin reagiert gereizt.
Ach
was, da gab es keine Raketen. Es ist halt Krieg. Bald ist er vorbei. Wir vertreiben alle Nazis aus der Ukraine und dann ist dort Frieden.
Ich kenne meine Freundin seit unserer Studentinnenzeit in St. Petersburg in den 1990er Jahren. Bis 2022 haben wir trotz der Entfernung engen Kontakt gehalten. Aber seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist sie wie ausgewechselt. Ihre Aussagen entsprechen 1:1 den Behauptungen der Fernsehpropaganda in Russland.
Habt ihr nicht gesehen, was man uns im Fernsehen über die Ukraine gezeigt hat? Sie marschieren mit Fackeln und Porträts von einem Nazi-Bandera durch die Straßen. Sie verbieten die russische Sprache und fordern alle auf, ukrainisch zu sprechen. Die Militäroperation in Russland wurde doch nicht ohne Grund begonnen.
Was ich mit meiner Freundin erlebe, erfahren viele meiner Landsleute im Ausland gerade, wenn sie versuchen, mit Familienangehörigen und Freunden in Russland zu sprechen. In ihren Augen verteidigt sich der Kreml gegen Feinde aus dem Westen. Die NATO habe Russland angegriffen, sagen sie, die Ukraine sei voller Nazis und Massaker wie das von Bucha wären nur Fakes, gestreut, um Russland zu schaden. Etwas mehr als 70% der russischen Bevölkerung unterstützen den Krieg gegen die Ukraine. So die Erhebungen des einzigen unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada in Moskau vom Herbst 2023. Auch heute dürfte die Zahl noch gelten. Ein ähnliches Bild entsteht bei den Umfragen, die das unabhängige Online-Medium SotaVision regelmäßig in Moskau durchführt. SotaVision ist 2022 zum ausländischen Agenten erklärt worden. Die Leiterin von Sota musste nach Riga fliehen. Doch ihr Team macht weiter und befragt die Menschen nach ihrer Meinung zu Putin und zum Krieg in der Ukraine.
Ich denke, das ist die richtige Entscheidung. Vor allem, um die Menschen im Donbass zu befreien, damit endlich Frieden herrscht.
Ich bin ein großer Fan von Putin. Ich schätze ihn sehr, schon allein dafür, dass er die Krim an Russland angegliedert hat und andere Regionen, die zuvor unrechtmäßig an die Ukraine abgegeben wurden.
Wir sind nicht dagegen oder dafür. Wir sind da einfach neutral. Wir sind ja nicht diejenigen, die die Entscheidungen treffen.
Ehrlich gesagt, mich erschüttern diese Antworten. Was ist mit meinen Landsleuten los? Woher rührt diese aktive und passive Zustimmung zum Krieg? Warum gibt es so wenige Stimmen dagegen? In Russland habe ich die erste Hälfte meines Lebens verbracht. Habe als Jugendliche Gorbatschows Reformen, der Zerfall der Sowjetunion und die Turbulenzen der 1990er Jahre unter Boris Jelzin erlebt. Der Traum von einem demokratischen Russland, in dem alle Menschen und nicht nur einige wenige Mächtige entscheiden, schien wahr zu werden. Oder war ich, waren viele Russinnen und Russen einfach nur naiv? Sind wir einer Illusion erlegen, die Wladimir Putin hat platzen lassen? Vielleicht wollte die Mehrheit in Russland gar keine Demokratie. Das möchte ich verstehen und spreche dafür unter anderem mit der berühmtesten Historikerin Russlands und mit einem Soziologen, der sich seit Jahren mit der postsowjetischen Gesellschaft beschäftigt. Los geht es aber mit Wladimir Jesipow. Er ist Journalist bei der Deutschen Welle, eigentlich stammt er aber aus St. Petersburg.
Ich bin ein Opfer der Perestroika geworden. Ich wollte eigentlich Jura studieren und Staatsanwalt werden. Und dann kam Gorbatschow mit seinem Glasnost und den ganzen Sendungen im sowjetischen Fernsehen damals.
Im September 1991 beginnt Wladimir Jessipow mit seinem Journalismusstudium. Einen Monat zuvor, im August, hatten die Kommunisten gegen Gorbatschow geputscht.
Das Land war im Zerfall begriffen. Der Putsch war verloren. Unsere Professoren wussten nicht, was sie uns erzählen sollten. Und zum Glück bin ich dann 2 Wochen später bei der größten und damals populärsten Tageszeitung der Stadt St. Petersburg gelandet. Und ich habe vor allem über Wirtschaftskriminalität berichtet in Petersburg der 90er Jahre. Es ging viel um Auftragsmorde, Erpressungen, Entführungen, Drogenhandel und alles Mögliche. Das war ein makabrer Job zum Teil, aber das war sehr interessant.
Die russische Gesellschaft ist zu Beginn der 1990er Jahren innerlich zerrissen. Viele Staatsbetriebe werden privatisiert. Ein paar wenige Finanzoligarchen profitieren davon mächtig. Korruption ist allgegenwärtig, Gewaltkriminalität auch. Es habe sich ein Gefühl der Gesetzlosigkeit ausgebreitet, erzählt der Journalist Wladimir Jessipow. Zu Beginn der 1990er Jahre arbeitet der frischgebackene Absolvent der journalistischen Fakultät bei der zentralen Wirtschaftszeitung in St. Petersburg, Delavoy Peterburg, als Kriminalreporter.
Das war ein enormer Anstieg an Kriminalität in jeder Hinsicht und die Gesellschaft durchging eine enorme Transformation von sozusagen von kommunistischen Ethik oder von kommunistischen Einstellungen zu einer Art Kapitalismus, aber das ist aber ein komplett ungeregelter Kapitalismus, weil das war nicht eine Silicon Valley, sondern eher so eine komplett wilde Savanne, wo jeder sich gejagt hatte, was ihm geschmeckt hat. Und ohne Rücksicht und ohne Regeln und ohne Normen und ohne nichts.
Eine paradoxe Situation. Einerseits gibt es im Land so viele persönliche Freiheiten und Rechte wie nie zuvor in Russland. Freie Presse, Reisefreiheit, das Recht zu demonstrieren. Andererseits überwiegen in der Gesellschaft negative Gefühle, Unsicherheit, Angst, Wut.
Wovon die Menschen kaum Abschied nehmen konnten. Das ist die Rolle des Staates. Weil sie haben ein Gefühl gehabt, es ist alles nur ein Chaos, der Staat kümmert sich nicht.
Das sagt die Historikerin Irina Scherbakowa von der Moskauer Menschenrechtsorganisation Memorial. Memorial will die Gesellschaft über die kommunistischen Verbrechen unter Lenin und Stalin aufklären. Irina Scherbakowa und ihren Mitstreitern ist zu verdanken, dass sich die sowjetische Regierung Ende der 1980er Jahre gezwungen sieht, die Millionen Opfer des Staatsterrors posthum zu rehabilitieren und viele Menschen über das wahre Schicksal ihrer Familienangehörigen aufzuklären. Erstaunlicherweise wird diese Erinnerungsarbeit nach dem Zerfall der Sowjetunion zunehmend schwieriger. Gemäß der 2021 verschärften Gesetzgebung der Duma wird Memorial zum ausländischen Agenten erklärt und die Arbeit der Organisation verboten. Im Ausland ist die Anerkennung dagegen groß. Irina Scherbakowa und ihr Team erhalten 2022 den Friedensnobelpreis. Sie machen weiter, größtenteils im Exil. Irina Scherbakowa lebt seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in Deutschland. In Russland beobachtet sie schon seit längerem eine Sowjetnostalgie.
Dieses soziale sowjetische System, so schlecht wie das auch war, trotzdem, es hat funktioniert. Die Löhne sind ausgezahlt worden. Es brach ja vieles zusammen. Und man hatte ein Gefühl, dass man von dieser Freiheit also eigentlich nichts bekommt.
Der Wechsel von der Plan zur freien Marktwirtschaft führte zu einer Hyperinflation. 1992 lag sie bei rund 2000%. Erst 1996 stabilisierte sich die Lage. Die Inflation begann langsam zu schrumpfen. Die darauffolgende Finanzkrise 1998 hat indes weitere tiefe Narben in der russischen Gesellschaft hinterlassen und führte zu folgenschweren politischen Entscheidungen. Am 31. Dezember 1999 erklärt Russlands Präsident Boris Jelzin überraschend seinen Rücktritt. Die Amtsgeschäfte übernimmt ab da sein Ministerpräsident Wladimir Putin. In der traditionellen Neujahrsansprache des Präsidenten wendet sich Putin damals an die Nation.
Дорогие россияне,
Liebe Bürger Russlands, heute wurden mir die Aufgaben des Staatsoberhauptes übertragen. Ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht eine Minute ein Machtvakuum im Land geben wird. Ich betone, dass jegliche Versuche, den Rahmen der russischen Gesetze, der russischen Verfassung zu übertreten, entschieden verhindert werden.
Der ehemalige KGB-Offizier Wladimir Putin macht von Anfang an klar, was er unter einem funktionierenden Staat versteht. Gewalt mit brachialer Gegengewalt beantworten. Eine Losung, die Putin vor allem während des Zweiten Tschetschenienkriegs populär macht. Seine zentrale Botschaft lautet: Die Zeit der Niederlagen ist vorbei. Damit trifft er einen Nerv der russischen Gesellschaft. Der Philosoph und Politologe Alexander Zipko hat die Erwartungen vieler Menschen in Russland an den neuen Präsidenten Anfang 2000 in einem Artikel so zusammengefasst:
Die Ära Jelzin, eine Ära der Stagnation und des Auseinanderdriftens der Russischen Föderation, hat das traditionelle Bedürfnis nach einer Einzelherrschaft, nach einer starken Hand des Staates verschärft.
Und tatsächlich geht es den russischen Bürgerinnen und Bürgern unter Putin zu Beginn der 2000er Jahre so gut wie nie zuvor. Der Präsident festigt die Zentralmacht, führt die sogenannte Diktatur des Gesetzes ein, zwingt Oligarchen, Steuern zu zahlen und sorgt dafür, dass Renten und Gehälter steigen. Finanziert wird das über den damals stark angestiegenen Ölpreis, Russlands Haupteinnahmequelle. Der Journalist Wladimir Jessipow.
Das war ein unwahrscheinlicher Reichtum, der plötzlich über Russland ausbrach. Das war unwahrscheinlicher Anstieg in Einkommen. Das war wirklich faszinierend. Symbolisch dazu ist natürlich, dass in derselben Woche, als Wladimir Putin im März 2000 seine erste Präsidentschaftswahl gewann, symbolisch ist natürlich, dass wenige Tage davor in Moskau die erste IKEA aufgemacht hat, weil die IKEA wurde richtig zu einem Symbol des neuen russischen Wohlstands. Die Menschen pilgerten zu IKEA aus Sibirien. Das war wirklich so ein Hallo, wir sind jetzt wieder da, hallo Europa, wir möchten konsumieren.
2008 wird Wladimir Jessipow zum Chefredakteur des russischen Ablegers der Zeitschrift Geo. In dieser Funktion ist Jessipow oft von Kaliningrad bis Wladiwostok unterwegs.
Was ich gesehen habe, quer durch das ganze Land, wie schnell und wie massiv sich die Gesellschaft entwickelt hat in Sachen Infrastruktur, überall neue Flughäfen, überall neue Hotels, überall neue Restaurants, überall unwahrscheinliche unternehmerische Energie und Neugier und Tatkraft. Was die Gesellschaft angeht, auch egal wo ich hingekommen bin, bin ich auf die sehr neugierige, sehr aufgeschlossene und sehr offene Menschen getroffen, die aber mit dem Gedanken der westlichen liberalen Demokratie überhaupt nichts anfangen können, weil sie das einfach nicht kannten.
Der Westen, sagt Wladimir Jessipow, habe versäumt, die demokratische Entwicklung Russlands gezielt zu fördern. Einfach anzunehmen, Russland sei quasi wie ein großes Estland und mit der Marktwirtschaft käme automatisch auch die Demokratie, habe außer Acht gelassen, dass Russland eine völlig andere Kultur habe.
Das ist eine patriarchalische, konservative, orthodoxe Gesellschaft, die sehr traditionsbewusst ist und sehr besonnen auf Geschichte und Nationalstolz und ihre Größe. Und da zu hoffen, dass jetzt plötzlich alle auf Parlamentarismus umschwenken und auf die Talkshow-Demokratie, wie wir das hier kennen, war so ein bisschen, ich will nicht sagen naiv, das war schon sehr wohlgesonnen, auch wohlgedacht, auch von der westlichen Seite aus. Aber das war ein bisschen unrealistisch.
Die Historikerin und Germanistin Irina Scherbakowa hat diese Entwicklungen sehr genau beobachtet. Unter Putin, sagt die Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, habe sich ein gefährlicher Ideologie-Cocktail entwickelt, der seine Kraft aus einer Nostalgie für eine verklärte, gute Sowjetzeit und der Sehnsucht nach einem starken russischen Imperium bezöge. Entscheidendes Element: der Sieg im Zweiten Weltkrieg über Nazi-Deutschland.
Und dieser Sieg wurde immer mehr und mehr fast zu einer Ikone. und zu einem sehr aggressiven Mythos, also gegen den Westen und auch gegen Deutschland in vielerlei Hinsicht. Also das wurde, ich würde ja sagen, also fast mit jedem Jahr stärker und stärker.
Im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine um die Krim bleibt die Lage angespannt. Nach ukrainischer Darstellung hat Moskau seine Truppen auf der Halbinsel weiter verstärkt.
Nur 10 Tage nach dieser Tagesschau vom 18. März 2014 feiert Russlands Präsident Wladimir Putin öffentlich die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim. In seiner Rede an die Nation sagt er, dass die sogenannte Krim-Eingliederung eine Reparatur historischer Fehlentscheidungen darstelle. Journalist Wladimir Jesipow.
Ich war schwer beeindruckt über die Schnelligkeit, wie das alles vonstatten ging. Und ich war auch schwer beeindruckt von den Sanktionen des Westens, die eher symbolisch waren. Das war ein Mückenstich im August, würde ich das beschreiben. Das ist wirklich, das war angesichts dieser Begeisterungswelle, die in Russland losgetreten wurde. Sie haben wirklich russische Fahnen an den Balkonen gesehen. Das hatte ich noch nie gesehen so in Moskau.
Die Bedeutung der Krim-Annexion für die russische Gesellschaft ist immens. Die Zustimmung dazu beträgt damals rund 90%. Auch meine russischen Freunde, mit denen ich immer frei über Putins Unterdrückungspolitik hatte sprechen können, die immer die Proteste der Opposition unterstützt hatten, waren plötzlich wie ausgetauscht. Sie jubelten und freuten sich, dass die Krim unser sei und wollten nichts hören von Staatsverträgen oder der Verletzung der Grenzen eines souveränen Staates. Unmittelbar nach dem Angriff auf die ganze Ukraine im Februar 2022 ließ Putin auch die letzten unabhängigen Medien, Fernsehsender und Zeitungen in Russland schließen. Seit rund 10 Jahren hören die Menschen in Russland praktisch täglich vom Nazistaat Ukraine und von Angriffen des bösen Westens.
Erstens hat Putin lange Jahre die Möglichkeit gehabt, Menschen zu indoktrinieren. Fernsehen wurde absolut verstaatlicht. Propaganda war doch sehr erfolgreich, indem sie solche also Parolen, Lügen und so verbreitet hat. Das kam ja hauptsächlich auch selbst von Putin, weil seine Wahrnehmung von der Geschichte oder das, was er unter historischen Gerechtigkeit versteht und der Geschichte, das ist eine absolute Mischung von giftigen Lügen, Mythen. Diese Gespinste über Ukraine, Russland, russische Welt.
Wie nehmen die Menschen in Russland diese gezielte Desinformation wahr? Der Soziologe Lev Gutkov, Leiter des letzten Kreml-unabhängigen Meinungsforschungsinstituts Levada-Zentrum, hat dafür eine recht einfache Erklärung.
Die Menschen konsumieren diese Demagogie in Ruhe. Das Hauptmotiv der Propaganda ist die Gegenüberstellung wir gegen die. Die, das sind die Ukrainer. Sie sind keine Menschen. Die kann und muss man umbringen. Und wir müssen uns auch vor dem Westen schützen. Ob es dafür Belege gibt, Beweise für den ukrainischen Faschismus, die Nazi-Politik, darüber wird gar nicht gesprochen. Die Staatspropaganda entmenschlicht die Ukrainer und rechtfertigt damit die Gewalt gegen sie und gegen das Land.
Eine ausgeklügelte Propagandamaschinerie erschafft seit 10 Jahren im Radio, in den Online-, in den Printmedien und im Fernsehen eine alternative Realität, in der Russland ein guter und gerechter Staat ist, der gezwungen wird, sich zu verteidigen. Zum einen kann man sich der umfassenden Propaganda schwer entziehen, sagt die Historikerin Irina Scherbakowa. Und zum anderen funktioniere Putins Propaganda auch aus psychologischen Gründen.
Wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass sie diese Rechtfertigung für diesen Krieg brauchen. Sonst, also wie könnte man dann erklären, dass dort die friedlichen Städte, dass Charkow bombardiert wird, dass Kiew, Dnieper, dass dort die Zivilisten sterben, um sich selbst zu gestehen, was dieser Krieg in Wirklichkeit ist? Das ist für viele Menschen natürlich schwer. Und deshalb sind sie gern bereit, diesen Lügen zu glauben.
Die Angst vor Staatsgewalt ist in Russland wieder allgegenwärtig. Aus dem Homo Sovieticus, so der Soziologe Lev Gutkov, sei der Homo Putin hervorgegangen. Auch dieser Mensch muss in einem repressiven Staat überleben. Mit dem Unterschied, dass er den Glauben an eine bessere Zukunft aufgegeben habe, sagt Gutkov.
Er hat ständig Angst vor Sicherheitsbedrohungen, vor einem neuen Weltkrieg, vor einem Angriff des kollektiven Westens und so weiter. Und er nimmt all diese Ängste als Realität hin und solidarisiert sich mit den Behörden, ohne die Behörden zu respektieren. Denn er weiß, dass das ein korrupter Mafiastaat ist. Aber es ist doch sein eigener. Und er hält an der Tatsache fest, dass sein Lebensstandard sich in den letzten 20 Jahren ziemlich stark verbessert hat. Und das wird zu einer Art Entschuldigung für den eigenen Zynismus und die Anpassung, um mit dem Bösen zu überleben.
Der Journalist Wladimir Jessipow klingt ähnlich düster. Im Jahr 2016 musste er Moskau verlassen. Seit dem Überfall auf die Ukraine im Februar 2022 hat er Russland nicht mehr besucht.
Mit Freunden und Verwandten spreche ich nicht über die Politik. Mit Freunden und Verwandten spreche ich auch nicht über Putin. Das ist Don't Ask, Don't Tell, weil es völlig unnütz ist. Das macht keinen Sinn. Wir sprechen über Sachen, die wir beeinflussen können. Die Politik können wir nicht beeinflussen.
Die Sowjetunion ist zwar zerfallen, ihre Strukturen und der Homo Sovieticus aber haben überlebt. Mit gravierenden Folgen für die russische Zivilgesellschaft. In Russland fühlen sich die meisten Menschen vom Westen bedroht. Demokratie erzeugt bei ihnen Misstrauen. Die Leute, mit denen ich in dieser Sendung gesprochen habe, blicken daher ziemlich hoffnungslos in die Zukunft. Es ist, wie Irina Schirbakowa immer wieder sagt, Putin kann den Russen keine Zukunft bieten, also glorifiziert er die Vergangenheit. Auch Wladimir Jessipow erwartet keine Veränderungen.
Das ist so in Russland, dass das gesamte politische Leben, die gesamte Politik und alle Entscheidungen von einem einzigen Mann getroffen werden. Das ist das russische politische System, was sich nach dem alten Muster reproduziert hat. Das ist nicht neu. Wir hatten das im 19., 18., 14., 15., 20. Jahrhundert, dass die gesamte Macht von einem einzigen Mensch geführt wird im Land. Ja, es ist, wie es ist.